Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen Ostern feiern können und wünsche euch, wo immer ihr jetzt auch seid, Gottes Segen und Freude. Ich bin sehr dankbar, dass wir auf diesem Weg den Sieg des Lebens gemeinsam feiern können. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung Jesu Christi, sind aus christlicher Überzeugung heraus die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Sie sind ein Neuanfang für die ganze Schöpfung. Weil die Auferstehung am frühen Morgen entdeckt wurde, ist die aufgehende Sonne zum Sinnbild der Auferstehung geworden. So sind viele Kirchen weltweit nach Osten in Richtung der aufgehenden Sonne ausgerichtet. Im Neuen Testament wird dieser Tag auch Tag des Herrn genannt, denn Jesus hat sich sogar über den Tod als Herr erwiesen. Wenn das wirklich wahr ist, dann hat der Tod seine Macht verloren. Das letzte Wort hat nun der Gott des Lebens, der in Jesus Christus zu uns gekommen ist. In ihm gibt er uns und der ganzen Schöpfung Anteil an seinem unzerstörbaren Leben. Das ist Grund zur Freude und zum Feiern. Und deshalb wird weltweit in den christlichen Gemeinden am ersten Tag der Woche, am Tag der Auferstehung Jesu Christi, regelmäßig Gottesdienst gefeiert. Denn jeder Sonntag ist ein Osterfest und eine Auferstehungsfeier. Jesus von Nazareth war zunächst ein schwacher Mensch wie du und ich. Er wurde von einer Frau geboren, brauchte Windeln, hatte Hunger und Durst, er lernte ein Handwerk und fühlte wie du und ich Freude und Schmerz, Zuversicht und Angst. Allerdings war er ein Mensch mit einer besonderen Ausstrahlung und offenbar auch mit einer besonderen Botschaft. Menschen aller Art und besonders die Hilfsbedürftigen fühlten sich von ihm angezogen und spürten die Nähe Gottes wie nirgendwo sonst. Doch Jesus hatte auch erbitterte Gegner, die ihn und seine Bewegung als Bedrohung empfanden. Deshalb schmiedeten sie einen effizienten Plan, wie sie Jesus und seine Sympathisanten beseitigen und für immer einschüchtern konnten. Die furchtbare Hinrichtung Jesu am Kreuz sollte Schrecken genug verbreiten, um dieses Ziel zu erreichen. Doch überraschenderweise kam alles ganz anders. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen war das Grab am Morgen des dritten Tages leer. Zunächst berichteten einige Frauen vom leeren Grab und davon, dass sie Jesus begegnet sind. Und danach berichteten auch Petrus und viele andere von der gleichen Erfahrung. Die Evangelien berichten uns, dass aus ängstlichen und verschreckten Jüngern Jesu wieder fröhliche, staunende und mutige Menschen geworden sind, die überzeugt waren, Jesus lebt, er ist auferstanden. Nun berichtet die Bibel selber uns auch davon, dass es schon damals Verschwörungstheorien gab. Die Jünger Jesu hätten seinen Leichnam gestohlen und sich alles aus den Fingern gesaugt. Dagegen spricht jedoch vieles. Gerade dieses Grab wurde natürlich sorgfältig von römischen Soldaten bewacht und die Strafen für Pflichtverletzungen waren drakonisch. Wenn die Jünger hätten manipulieren wollen, dann wären zuerst Männer zum leeren Grab gekommen und nicht Frauen, wie es eigentlich uns die Evangelien schildern. Denn anders als heute waren Frauen vor Gericht und auch sonst damals nicht zeugnisfähig. Ihr Wort galt nicht genug. So kamen die Frauen wohl aus eigenem Antrieb und weil sie eben tolle Frauen mit wunderbaren Herzen waren. Und gerade sie wurden von Jesus geehrt und gewürdigt, sodass sie die ersten Zeuginnen der Auferstehung sein durften. Wenn ich heute versuche, mich in die Jünger damals hineinzuversetzen und mir vorstelle, ich hätte den Schrecken der Kreuzigung miterlebt, dann geht mir das schon sehr unter die Haut. Nach Meinung der Verschwörungstheoretiker hätten diese eingeschüchterten Jünger nun ganz cool überlegen sollen, also wir stehlen dann mal eben den Leichnam Jesu, überlisten die Wachen, lassen den Leichnam dauerhaft verschwinden, schicken die Frauen vor, tun dann ganz erstaunt und berichten schließlich selber fröhlich und begeistert, wir wären selber Jesus begegnet und nun völlig überzeugt, er sei auferstanden. Dann gründen wir einen Verein und werben neue Mitglieder und setzen auch unser Leben dafür ein. Ganz ehrlich, das klingt doch alles ziemlich unwahrscheinlich. Bei allem Respekt vor Zweifeln und Fragen, es fällt mir viel leichter zu glauben, dass die Jüngerinnen und Jünger Jesu wirklich erlebt haben, was uns die Bibel überliefert. Und dafür waren sie dann sogar bereit, ihr Leben einzusetzen, weil sie davon überzeugt waren, dass Jesus wirklich lebt und auferstanden ist. Alles begann in Jerusalem. Die ersten Christusgläubigen waren Juden. Sie verstanden sich als Juden, die an den Sohn Gottes und Messias Jesus glauben. Erst später, als dieser Glaubensfunke auch auf Nichtjuden übersprang, wurden die Jünger Christen genannt. Recht bald regte sich jedoch Widerstand gegen die junge christliche Gemeinde und es begannen gewalttätige Verfolgungen, bei denen auch Menschen getötet wurden. Ein zentraler Kopf dieser ersten Verfolgungswelle war ein Mann namens Saulus, später auch Paulus genannt. Es war ein Jude, der in Tarsus geboren wurde und offenbar sehr gebildet war. Er sprach Griechisch, Hebräisch, Latein und wahrscheinlich auch noch andere Sprachen, vielleicht auch die Sprache, die Jesus gesprochen hat, hier Aramäisch. Er kannte die griechischen Philosophen, aber vor allem war er ein gediegener Bibelkenner, denn er hatte die Tora zu Füßen Gamaliels gründlich studiert, eines sehr bedeutenden rabbinischen Gelehrten. Paulus schloss sich einer jüdischen Erneuerungsbewegung an, die es wirklich ernst meinte, den Pharisäern, und er wurde ein fanatischer Christenhasser. Er entwickelte sich zum Kopf der ersten Christenverfolgungen. Die Botschaft, Jesus lebt, er ist auferstanden, war für ihn das schlimmste Gift, das er sich vorstellen konnte. Er setzte alles daran, um dagegen vorzugehen, bis es ihn wie ein Blitz vom Himmel traf. Nachzulesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 9, dort wird berichtet, dass Jesus, der Auferstandene, sich ihm in den Weg stellte. Er niederfiel und Paulus dann fragte, wer bist du, Herr? Und Jesus sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ganze Weltbild des Paulus brach in sich zusammen. Er erblindete 3 Tage lang. Es muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein, in der er die Gegenwart Jesu Christi intensiv erlebte. Dadurch wurde er anscheinend völlig verändert. Aus dem schlimmsten Christenverfolger seiner Zeit wurde der überzeugendste Verkündiger der Auferstehungsbotschaft. Jesus lebt, er ist auferstanden. Nun auch aus dem Munde des Saulus bzw. Paulus. Seine alten Freunde und Weggefährten waren darüber entsetzt. In der Apostelgeschichte in Kapitel 23 wird uns geschildert, dass 40 Männer geschworen haben, nicht zu essen und zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es wird nicht berichtet, was aus ihnen geworden ist, denn der Mord ist ihnen nicht gelungen. Die Christen, seine neuen Freunde, waren erst einmal sehr misstrauisch und eingeschüchtert. Es dauerte wirklich eine ganze Weile, bis man ihm vertraute. Doch schließlich wurde er zu einem der wichtigsten Botschafter für Jesus Christus. In einem Brief an die christliche Gemeinde im griechischen Korinth schreibt er über Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Warum diese Botschaft glaubwürdig ist und was sie für uns bedeutet. In 1. Korinther 15, 1-10 lesen wir, liebe Brüder und Schwestern. Das Schwestern ergänzen wir natürlich in unserer Zeit. Ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am 3. Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus, auch Kephas genannt, gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus sagt, eine Art Fehlgeburt, die es nicht hätte geben sollen. Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was würde Paulus auf die Frage antworten, warum glaube ich an Kreuz und Auferstehung? Nachdem wir das eben gelesen haben, können wir sagen, er würde antworten, ich habe den Herrn gesehen. Und das ist ein unschlagbares Argument und sehr überzeugend, weil Paulus auch sonst einen ziemlich cleveren Eindruck macht. Paulus ist im Übrigen der Meinung, dass dies eigentlich nie hätte passieren dürfen, weil gerade er es wirklich nicht verdient hatte. Hat er doch die christliche Gemeinde brutal verfolgt. Umso mehr ist er davon überzeugt, dass auf solch eine Idee nur Gott kommen kann. So stellt er fest, nur durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe den Herrn gesehen. Und das Zweite, was er antworten würde, wäre, ich glaube, weil viele andere Jesus auch gesehen haben. Paulus und den anderen frühen Christen ist die Wahrheitsfrage und die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte immer sehr wichtig gewesen. Das merkt man an vielen Stellen des Neuen Testaments. Das im Übrigen einen großen historischen Wert hat, der allgemein auch anerkannt ist in der Wissenschaft. Es ist sehr spannend, dass Paulus hier verschiedene Augenzeugen der Auferstehung nennt und auch mehr als 500 Menschen erwähnt, die damals noch gelebt haben, in der Zeit, als er seinen Brief an die Korinther geschrieben hat. Er sagt also, geht hin zu ihnen und fragt sie, ob es stimmt, was ich euch hier sage. Es ist kein Problem für euch, sie zu sprechen und Auskunft von ihnen zu bekommen. Und das Dritte, warum er glaubt, ist, er sagt, hier erfüllt sich die Heilige Schrift. Paulus kannte sich in seiner Bibel ziemlich gut aus, wahrscheinlich besser als die meisten von uns. Sie bestand damals für ihn im Wesentlichen aus dem, was wir heute das Alte Testament nennen. Und seitdem er Jesus begegnet war, entdeckte er überall in der Schrift Hinweise auf ihn, auf Christus, der auch im Zentrum des Alten Testamentes steht. Auf dieser Grundlage entstand übrigens durch die Briefe des Paulus und der anderen Apostel dann das Neue Testament mit den Evangelien, der Apostelgeschichte, den Briefen der Apostel eben und der Offenbarung. Doch was bedeutet die Botschaft von Kreuz und Auferstehung nun auf den Punkt gebracht? Ich denke, Paulus würde antworten, sie bedeutet Vergebung und Neuanfang. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden, um uns ein neues Leben in der Verbindung mit ihm zu schenken. Paulus selber durfte dies radikal erfahren. Er hatte so viel Unheil angerichtet und Menschen Gewalt angetan. Aber Jesus hat ihm vergeben und ihm ein neues Leben geschenkt. Voraussetzung war allerdings, dass Paulus vor Jesus kapitulierte, ihn um Vergebung bat und ihn als seinen Herrn annahm. So wurde sogar ein Paulus zu einem Nachfolger Jesu Christi. Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung bedeutet aber auch noch etwas anderes, nämlich, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern auch Gott gewesen ist. Im Johannesevangelium sagt mein Namensvetter Thomas nach vielen Zweifeln schließlich zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich liebe dieses kurze Glaubensbekenntnis und bin persönlich so dankbar dafür, dass ich weiß, mein Leben und auch diese ganze Welt ist in Gottes Hand. Weil Jesus auferstanden ist und alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das ja viele von uns kennen, steht es noch etwas ausführlicher und ich möchte nur einige kurze Zitate auch daraus jetzt mit uns teilen. Dort heißt es, wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und vielleicht merken wir, wie ähnlich das formuliert ist und im Vergleich zum Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Nur noch ein paar Gedanken dazu, was der Glaube an die Auferstehung bei uns verändern kann. Und was mir als erstes dazu auffällt, ist die Freude. Als die Jünger Jesus sahen, da freuten sie sich. Bei Paulus dauerte es wahrscheinlich ein paar Tage länger, denn er war ja doch wirklich in einer großen Krise in diesem Augenblick. Aber dann wurde auch sein Herz mit Freude erfüllt. Diese Freude ist in unserer Welt immer angefochten und deshalb ein kostbares Gut. Das merken wir gerade in diesen Tagen. Deshalb ist es so wichtig, den Grund der Freude, die gute Nachricht von der Auferstehung zu verkünden und gerade dorthin zu bringen, wo Sorgen und Bedrückung herrschen. Und vielleicht kommt sie ja auch auf diesem Wege jetzt an einen Ort, wo ein Mensch sagt, ich brauche wirklich diese Freude. Ostern bringt Menschen auch zum Staunen. Staunen bedeutet, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Und so hat auch Paulus nach seiner Begegnung mit Jesus seine ganze Theologie mit neuen Augen gesehen und alles, was er bisher dachte, über den Haufen geworfen und die ganze Bibel noch einmal neu gelesen und neu durchbuchstabiert, auf Christus hin. Wenn Jesus auferstanden ist, dann sieht die Welt und alles, was wir bisher vielleicht anders gesehen haben, plötzlich völlig neu aus. Das motiviert mich auch dazu, die Bibel zur Hand zu nehmen und zu erwarten, dass Jesus jetzt auch noch genauso präsent ist wie damals und heute noch genauso handeln kann wie damals. Und ich verrate euch jetzt etwas. In den kommenden Wochen wollen wir euch zum Staunen bringen. Denn wir möchten mit euch die Wundergeschichten in dem Johannesevangelium lesen und auslegen. Und wir beten dafür, dass wir dabei miteinander aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass wir dann wieder zusammen auch Gottesdienste feiern werden mit diesen Wundern im Johannesevangelium. Und das Dritte, ein weiterer Punkt ist, der mir auffällt in den Ostergeschichten, die Bibel sagt uns, dass Menschen plötzlich Mut bekommen. Nach der Kreuzigung waren die Jünger eigentlich alle dabei, sich in Sicherheit zu bringen. Sie waren völlig verschreckt, aber alle, die Jesus begegneten, kehrten wieder um nach Jerusalem, zurück in die Höhle des Löwen. Sie waren bereit, wieder nach vorne zu gehen, gegen den Strom zu schwimmen und etwas zu wagen. Sie waren wieder bereit, Jesus nachzufolgen und in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ich habe mich gefragt, was Paulus mir jetzt antworten würde, wenn ich ihn Folgendes fragen würde. Lieber Paulus, du hast jetzt 2 Minuten Zeit, um uns noch einmal kurz zu erklären, was der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi in unserem Leben verändern kann. Ich glaube, er würde sagen, ihr Lieben, ich erkläre euch das jetzt an 3 Begriffen, die mir sehr wichtig geworden sind, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese 3 Dimensionen, würde Paulus meiner Meinung nach sagen, hat euch Jesus erschlossen. Ihr könnt in ihn leben, weil er auferstanden ist. Und dann würde er vielleicht persönlich sagen, die Dimension des Glaubens bedeutet, dass du dich auf Jesus verlassen kannst. Er hat alles für dich getan. Er ist immer bei dir. Zusammen mit dem Vater im Himmel und dem Heiligen Geist hält er dich fest in seiner Hand und wird dich niemals loslassen. Die Dimension der Hoffnung bedeutet, dass du den Kopf nicht in den Sand stecken musst, wenn es schwierig wird, sondern dass du dich den Herausforderungen des Lebens stellen darfst. Du sollst diese Welt mitgestalten und mutig Zeichen der Hoffnung setzen, denn Jesus ist bei dir. Die Dimension der Liebe bedeutet, dass du selber geliebt bist, aber du bist auch dazu bestimmt, andere zu lieben. Liebe Gott, liebe deine Nächsten, liebe auch dich selbst und vergiss nicht die wunderbare Schöpfung. Sie soll sich auch über Ostern freuen. So wünsche ich euch jetzt von Herzen, dass ihr ein Osterfest in den Dimensionen Glaube, Hoffnung und Liebe erleben dürft, voller Freude, mit staunend geöffneten Augen und mit wachsendem Mut. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Passt auf euch auf, seid achtsam anderen gegenüber. Gott segne euch. Amen. Ich möchte nur noch ein Gebet mit uns sprechen und ich würde mich freuen, wenn ihr euch in euren Herzen damit verbindet, wenn ihr vielleicht eure Augen schließt und auf die Gegenwart Gottes in Jesus Christus konzentriert und diese Anliegen eben auch mit auf euer Herz nehmt. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Liebe, die dich dazu getrieben hat, dein Leben für uns hinzugeben. Und heute danken wir dir besonders für deine Auferstehung. Danke, Herr, dass du uns Anteil gibst an deinem Leben und an deiner Zukunft. Danke, dass wir im Zeichen eines neu anbrechenden Tages leben dürfen und wissen dürfen, du hast Sünde, Hölle, Tod und Teufel überwunden. Du bist Sieger. Lieber Herr, wir leben in einer herausfordernden Zeit und wir bitten dich um deine Hilfe. Viele kommen mit der sozialen Distanz einigermaßen zurecht, aber es gibt auch viele andere, die darunter sehr leiden und auch an ihre Grenzen kommen. Bitte tritt jetzt an ihre Seite. Tröste sie und fülle sie mit deinem Geist, damit sie wieder Mut bekommen. Und bitte hilf uns allen, kreative Wege zu finden, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Und lieber Herr, der Shutdown hat das wirtschaftliche Leben weitgehend zum Erliegen gebracht. Das ist für viele Menschen und Unternehmen eine große Krise und Anlass zu ernsten Sorgen. Wir bitten dich um deine Hilfe für unsere Wirtschaft und um Bewahrung der betroffenen Menschen und Unternehmen. Bitte hilf unserem Land und der Welt bald wieder zu neuer Blüte und auch zu einer Auferstehung zu kommen. Lieber Herr, viele Menschen sind auch mit Krankheit, Leiden und Tod konfrontiert. Auch hier bitten wir dich um deinen Trost und um deine Hilfe. Zeig auch uns, wie wir einander beistehen können. Vater, Sohn und Heiliger Geist, danke, dass wir Ostern feiern dürfen. Bitte erfülle unsere Herzen jetzt mit deinem Licht und mit deiner Freude. Und ich möchte alle einladen, jetzt das Vaterunser auch zu Hause an den Bildschirmen mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so freue ich mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern durften und zum Schluss möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen und euch ermutigen, mit diesem Segen in die Osterfeiertage jetzt auch hineinzugehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden in Jesus Christus. Amen.